Johannes Kapitel 11, Vers 1 bis 16. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben in knapp 3 Wochen Karfreitag und dann das Osterwochenende. Und auch hier in dieser Begebenheit befinden wir uns nicht weit entfernt von dem Tod Jesu am Kreuz, wo er sein Leben für Sünder gab. Nicht lange Zeit nach dieser Auferweckung des Lazarus sehen wir dann Jesus auf dem Rücken eines Esels füllen, nach Jerusalem hineinreiten. Aber vorher geschieht hier nun noch mal dieses außergewöhnliche Wunder in einem kleinen Dorf namens Bethanien, 2 Kilometer von Jerusalem entfernt. Ein außergewöhnliches Ereignis, und wir lesen in Vers 4, dass dies geschah, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Dieser Text hat, glaube ich, viel auch uns zu sagen in der Zeit, in der wir leben. Es ist nicht ein verstaubter, hinterlassener Abschnitt, sondern er spricht auch in dein Leben hinein. Denn das Wort Gottes ist lebendig und immer aktuell. Immer aktuell. Eine Sache, die wir aus diesem Text lernen, ist, dass es möglich ist, von Gott geliebt zu sein und doch in Not zu geraten. Wir haben das eben in dem Zeugnis gehört. Von Gott geliebt. Felix, von Gott geliebt, aber doch in Not geraten. Lazarus war krank, sehr krank. So krank, dass seine beiden Schwestern, Martha und Maria, in größter Sorge waren. Sie spürten, es war eine ernste Sache. Und deswegen sandten sie jemanden zu Jesus, der war aber weit weg, der war auf der anderen Seite des Jordan. Also nicht ein Steinwurf weit im Nebenhaus, sondern eine lange Reise für damalige Verhältnisse entfernt. Und diese Boten, die sie sandten, die sollten Jesus davon unterrichten, dass Lazarus krank ist. Vers 3, Herr, ließen sie ihm ausrichten, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Und ja, Jesus hatte Lazarus lieb. Vers 5 sagt es ausdrücklich. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Vers 35 macht das nochmal deutlich, wie sehr Jesus den Lazarus lieb hatte. Als er dann nämlich später an das Grab kam, nachdem Lazarus ja verstorben war, heißt es in Vers 35, dass er weinte. Und dann sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Keine Frage, Jesus liebte Lazarus. Aber obwohl er ihn so sehr liebte, wurde er doch krank. Schwer krank. Todkrank. Wir sehen hier, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen der Liebe Gottes zu seinen Kindern und unserem Leid. Wir brauchen das Leid jetzt nicht begrenzen allein auf eine Krankheit, die zum Tode führt, sondern auch das Leid, was dich jetzt betrifft, heute Morgen, deine Sorgen, deine Ängste, deine Konflikte, deine Hoffnungslosigkeit, steht nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass Jesus dich liebt. Seine Zuneigung und unser Leid schließen sich nicht gegenseitig aus. Es ist, wir können sagen, nicht ungewöhnlich, dass ein Mensch, der von Jesus geliebt wird, auch krank wird. Es liegt in der Natur des Menschen, in der Natur der Sache, dass wir als Menschen in einer gefallenen Welt leben, dass auch uns körperliche Gebrechen und andere Leiden widerfahren. Spurgeon, der berühmte Baptistenprediger, hat Folgendes gesagt: Die Liebe Jesu bewahrt uns nicht von den Nöten und Gebrechen des menschlichen Lebens. Kinder Gottes sind immer noch Menschen. Der Bund der Gnade ist kein Freibrief für Schwindsucht, Rheumatismus oder Asthma. Zitat Ende. Lernen wir also daraus und wundern wir uns nicht, wenn wir selbst oder die, die wir lieben, von denen wir wissen, dass Jesus sie lieb hat, krank werden. Die Bibel ist an einigen Stellen ja fast schon drastisch. Hiob 5, Vers 7. Der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Das ist nicht unbedingt in diesem kleinen Schälchen am Silvesterabend in den Jahreslosungen enthalten, dieser Vers. Aber er drückt etwas aus. Wir leben in dieser gefallenen Welt und da begegnet uns Leid und Not. Auch sagt die Bibel deutlich, so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, wir werden sterben. Wir sollten auch nicht außer Acht lassen, dass die Tiefen, durch die wir gehen müssen, oft Gottes Wege sind, um zu unserem Herzen zu sprechen und uns in der Nachfolge zu festigen und weiterzuführen. Das heißt, Gott benutzt das Leid zu unserem Besten. Das waren war für viele Menschen in der Bibel nicht neu oder unbekannt. David drückt es in Psalm 119 so aus: Es ist gut für mich, sagt er, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Wenn alles nur gut läuft, dann werden wir selbstsicher und selbstgenugsam. Aber David sagt: Nein, gut, dass du mich, Herr, durch all das hindurchgeführt hast. So ist es Tausenden ergangen, die auf die Probe gestellt wurden. Krankheiten waren eine Prüfung für sie, aber häufig eine Prüfung, die Gott dann doch benutzt hat. Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, wie es sein kann, dass du als geliebtes Kind Gottes solche Nöte hast, die du erlebst. Vielleicht treibt dich diese Frage auch heute Morgen um. Wir begegnen hier der Tatsache, dass die Liebe Jesu zu dir nicht bedeutet, dass du niemals Not und Krankheit erleben wirst. Die rettende Liebe Jesu ist Garantie für den Himmel, aber keine Zusage für ein sorgenfreies und schmerzloses Leben auf dieser Welt. Paulus sagt in Römer 8: Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Er spricht von der Tatsache, dass wir auch als Nachfolger Jesu mit Leid konfrontiert werden. Für Paulus war klar, dass die Kinder Gottes, einschließlich seiner selbst, durch mancherlei Trübsal hindurchgehen müssen. Aber das stellt nicht die Liebe Gottes zu seinen Kindern in Frage. Zu leiden bedeutet nicht, dass Gott dir als seinem Kind seine Liebe entzogen hat. Denn dies ist bei Lazarus nicht der Fall gewesen. Nein, Gott liebt uns. Aber die Frage, um die es geht, ist: Wie gehen wir nun mit diesem Leid um? Das führt mich zum zweiten Punkt: Wohin mit unserer Not? Martha und Maria sind uns hier ein Vorbild. Und wir können lernen von ihnen, wie sie jetzt in dieser Bedrängnis reagiert haben. Was taten sie? Zunächst einmal, sie wenden sich an Jesus. Auch wenn sich Jesu Liebe und unser Leid nicht ausschließen, bedeutet es nicht, dass wir nicht um Hilfe bitten dürfen. Im Gegenteil, es ist immer gut, wenn wir unsere Sorgen Jesus bringen. Petrus schreibt diese bekannten Verse: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mit allem, was uns belastet, dürfen wir zu Jesus kommen. Und das taten diese beiden Schwestern. Sie wandten sich an ihren Meister und ließen ihm eine kurze, schlichte Nachricht zukommen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Diese Worte waren eine einfache Botschaft. Sie stellten hier keine medizinische Diagnose auf, einen langen Ärztebericht beigefügt oder ihre Überlegungen, was es denn sein könnte, was er hat. Sie sagten nicht: Herr, Lazarus leidet unter diesem oder jenem. Sie bauten auch keine Dramatik auf. und übertrieben nicht. Sie sagten auch nicht, Herr, du musst jetzt unbedingt was tun. Jetzt, bitte. Sie sagten auch nicht, dass er jetzt aktiv werden sollte. Alles, was sie übermitteln ließen, war, siehe, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Sie machten ihm keine Vorschriften und Vorschläge, was jetzt zu tun sei. Sie nannten nicht einmal den Namen von ihm. Sie nannten ihn nur der, den du lieb hast. Und sie wussten, dass Jesus weiß, wen er lieb hat. Und so weiß er auch um dich. Deinen Namen kennt er. Frage ist, wie machen wir das? Wie sprechen wir mit Gott? Und ich weiß, jeder reagiert anders, aber wir alle haben ja solche Notphasen erlebt, wo wir nicht mehr ein- und aus wussten. Was machen wir denn dann? Wie sprechen wir mit Gott? Schieben wir ihm mit unserer Bitte gleich die Lösung unter? Dazu tendiere ich. Ich bete für etwas, dass Gott mir dies oder jenes nimmt und sage, mach es doch so. Das wäre doch jetzt das Richtige. Maria und Martha taten es nicht. Sie unterstellten sich, und da kann ich lernen von, und ich hoffe viele von uns, sie unterstellten sich der Autorität Jesu und vertrauten ihm, dass er es machen wird. Sie lebten Psalm 37 vor. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Das ist ein Zeichen des Vertrauens zu Jesus Christus. Wenn wir ihm unser Leid mitteilen, aber zugleich auch einräumen, dass er so handeln soll, wie er es für richtig hält. Das ist auch ein Akt des Glaubens. Und so wandten sie sich an ihren Meister. Machen wir das auch so? Wenn du Not hast, dann gehe doch direkt zum Herrn. Als das Volk Israel in der Wüste gemurrt hat, ging Mose zum Herrn und schrie zu ihm. Als Johannes der Täufer enthauptet wurde, gingen seine Jünger zu Jesus und sagten es ihm. Als Lazarus todkrank war, ließen Martha und Maria es Christus ausrichten. Ich will dich ermutigen, vergiss nicht in deinem Wust des Lebens, deine Dinge zu Jesus zu bringen. Das ist das eine, wie sie mit der Not umgingen. Sie ließen Jesus es wissen. Das zweite, was wir sehen, ist, sie betonen dabei die Liebe Jesu. Nochmal, der Vers 3. Herr, siehe der, den du lieb hast, ist krank. Sie sagen nicht, Herr, der, der dich liebt, ist krank, sondern der, den du liebst, ist krank. Wäre es nicht angemessen gewesen, dass sie Jesus daran erinnern, dass doch auch der Lazarus einer war, der Jesus lieb hatte? Überhaupt die drei Geschwister waren doch Freunde von Jesus, hatten doch ihr Haus geöffnet, Versammlungen gehabt mit Jesus und anderen, Gemeinschaft. Stand Jesus nicht in einer gewissen Weise in der Schuld bei ihnen? Hatten sie nicht noch ein Gut bei ihm? Wenn sie auf der Grundlage ihrer Werke gesprochen hätten, Herr, Wir, die wir dich lieben, haben unseren Bruder, der dich liebt, und der ist jetzt krank. Wenn sie auf der Grundlage ihrer Werke gesprochen hätten, dann hätten sie sich schon bald gefragt, ja, aber haben wir denn genug geliebt, als dass Jesus jetzt an einem Punkt wäre, dass er jetzt sagt, jo, jetzt handle ich? Ist unsere Liebe denn auch immer eine reine Liebe gewesen? Oder waren da nicht auch in all der Gastfreundschaft selbstsüchtige Motive drin? Haben wir vielleicht auch mal hier oder da unangemessene Worte zu ihm gesagt? All diese Fragen hätten sie in absoluten Selbstzweifel gestürzt. Wenn wir zu Jesus kommen und die Grundlage unseres Kommens ist, was wir schon für ihn getan haben, dann landen wir in dem Morast von unserem Selbstzweifel, weil das, was wir getan haben, wird niemals reichen und wird überhaupt gar nicht Veranlassung für Jesus sein, uns zu helfen. Unsere einzige Hoffnung in unseren Nöten, unsere einzige Hoffnung in unseren Nöten ist die Liebe Gottes zu uns und nicht unsere Liebe zu Gott. Denn Jesus liebt uns, seine Kinder, aus absolut freien Stücken. Und das tat er schon, bevor wir irgendetwas für ihn empfunden haben. Er liebt uns beständig. Auch dann, wenn wir untreu sind. Er ist treu, wenn wir untreu sind. Seine Liebe ist ewig, ewig. Von vor Anbeginn der Zeit hat er diesen herrlichen Ratschluss gefasst in der göttlichen Dreieinigkeit, dass er seine rettende Liebe auf dich, der du zu ihm gehörst und ihm Glauben ihm folgst, setzt. Seine Liebe zu dir hat keinen Anfang und kein Ende. Was sagt Jeremia? Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Seine Liebe zu uns ist der einzige Grund, den wir jemals haben könnten, uns dem Allmächtigen zu nähern. Seine Liebe zu uns. Und die beiden Schwestern, die haben das hier so in einem schlichten Satz formuliert, wofür ich 10 Minuten brauche. Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. Was für ein Unterschied. Es stünde wirklich nicht gut um uns, wenn Jesus in unserem Leben auf der Grundlage unserer Liebe zu ihm handeln würde. Dann wären seine Segnungen abhängig von unseren Werken und das wäre ein großes Übel. Denn wie oft bin ich unbeständig? Wie oft ist meine Liebe vermischt mit selbstsüchtigen Motiven? Wie oft bin ich egozentrisch? Wie oft bin ich irdisch gesinnt? Wäre das die Voraussetzung für das Handeln und Wirken Gottes in meinem Leben? Meine Liebe zu ihm, dann könnte ich niemals mit seinem Eingreifen rechnen. Niemals. Aber, und das ist die gute Nachricht, Jesus wird in deinem Leben nicht aktiv aufgrund deiner Liebe zu ihm, sondern aufgrund seiner Liebe zu dir. Das macht den alles entscheidenden Unterschied. Das bedeutet, dass es keine Rolle spielt, mit welchen Nöten wir zu ihm kommen oder welche Sünden wir ihm bekennen. Denn er handelt nicht gemäß unserer Liebe zu ihm, sondern gemäß seiner Liebe zu uns. Also wie reagierten die beiden? Wohin mit unserer Not? Zu Jesus. Und Bewusstsein, dass es seine Liebe zu uns ist und nicht unsere Werke, die ihn bewegen. Aber dann, ihr Lieben, sehen wir noch etwas hier in diesem Text. wo man vielleicht drüber stolpern könnte. Vers 4. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Das heißt also, Jesus, das ist der dritte Punkt, sagt hier, krank zur Verherrlichung Gottes. Das ist ja ein Gedanke, der passt ja in das Konzept auch vieler Christen nicht hinein. Diese Jesus ist vollkommen Theologie, von der abgeleitet wird, dass Leid, Krankheit, Bedrängnis im Leben eines Christen nichts zu suchen haben. Und wenn es dann doch da ist, dann liegt es am Gläubigen, der nicht genug glaubt oder nicht genug dies oder jenes getan hat. Jesus aber spricht hier anders. Diese Krankheit, sagt er, ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus sagt, dass es bei dieser Krankheit um den Tod, nicht um den Tod, sondern um Gottes Herrlichkeit geht. Damit will er nicht sagen, dass Lazarus nicht sterben wird, als Jesus diese Nachricht bekam, denn er war dann ja gestorben. Er will vielmehr sagen, dass der Tod niemals das Ende ist. Der Tod ist niemals das Ende. Am Ende steht die Verherrlichung Gottes. Wird Gott denn nur verherrlicht, wenn er heilt? Nein. Manchmal heilt Gott. Und manchmal heilt er nicht. Aber auch dann, wenn er es nicht tut, wird er verherrlicht. Paulus wurde von einem Stachel im Fleisch bedrängt. Wurde Gott deswegen nicht durch Paulus verherrlicht? Natürlich wurde er das. Er konnte dadurch anderen Menschen viel besser dienen. Er konnte noch viel effektiver in seinem Dienst sein, weil es da Gewichte und Ballaste gab in seinem Leben, die das Schiff in den Stürmen der Zeit, durch die er hindurch musste, noch auf Kurs halten konnte. Wenn es nur ein kleines Papierbötchen gewesen wäre, ohne Belastung, dann wäre er von den Wellen überrannt worden und wir hätten heute nichts von Paulus mehr gehört. Er konnte vielen Menschen dienen, die durch ähnliche Situationen gingen. Gott selbst sagt ja in 2. Mose 4, der Herr sagt Folgendes: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, der Herr? Der Punkt hier ist, dass Gott sich auch durch Krankheit verherrlicht. Wie können wir denn Gott, wenn wir nicht nur in Krankheit, sondern auch in Not und Bedrängnis, wie können wir in diesen Nöten Gott verherrlichen? Indem wir seine Gedanken über unserem Leben annehmen. Die Reaktion Jesu auf die Bitte der Schwestern war ja vollkommen unerwartet für sie. Ich weiß nicht, womit Martha und Maria gerechnet hatten, als sie den Boten lossandten. Vielleicht haben sie erwartet, dass Jesus von einem Moment auf den anderen ihren Bruder aus der Ferne heilt. So war es ja auch bei dem Hauptmann, dessen Knecht krank war, in Matthäus 8. Da sagte Jesus zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund in derselben Stunde, obwohl Jesus nicht mal bei dem Knecht war. Hätte Jesus jetzt nicht das Gleiche auch bei Lazarus machen können? Bei dem, den er lieb hat. Tat er nicht. Hätte er dann nicht wenigstens sofort auf der Stelle loslaufen können, um einzugreifen und zu sagen, ich lasse alles stehen und liegen und ich gehe jetzt zu Lazarus, um ihn zu besuchen. Tat er nicht. Wir haben gelesen, er blieb 2 Tage an dem Ort, wo er war. Vers 6. Er wartete ganz bewusst ab, bis der Tod des Lazarus eingetreten war. Es kann durchaus sein, dass Jesus über deine Sorgen Bescheid weiß, weil du ihm Botschaft gesendet hast, aber er doch nicht handelt. Wir brauchen nicht erwarten, dass unsere Gebete für Besserung genau so erfüllt werden, wie wir es uns vorstellen. Wenn das so wäre, dann würde niemand sterben müssen, der in seiner Umgebung Menschen hat, die für ihn um Gesundheit beten. Verstehen wir das? Das ist nicht so. Das Leben ist nicht so. Wir dürfen uns daran erinnern, dass es ein Gebet gibt, das Jesus gesprochen hat. Und ich weiß, es ist, ja, aber es ist so. Ich habe mich daran erinnert, wir kennen diese Gebete. Im Sommer betet der Bauer für Regen, damit die Ernte wächst. Und das Kind, was einen Kindergeburtstag hat, betet für Sonnenschein. Was soll Gott machen? Soll er das Gebet des Bauern erhören oder das des Kindes? Bei uns ist das auf der anderen Ebene auch so. Wir beten, wende meine Not ab. Nimm mir dies und nimm mir das. Und ja, und wir dürfen Gott unser Herz ausschütten. Aber das ist unsere Erwartung, wie Gott zu handeln hat, um uns daraus zu führen. Und zur gleichen Zeit gibt es ein anderes Gebet, aber nicht von irgendeinem Bauern, der in Konkurrenz zu unserem kindlichen Wunsch steht, sondern von Jesus Christus selbst. Der betet nämlich in Johannes 17, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Jesus betet dafür, dass wir bald alle bei ihm sind. Das singen wir ja auch oft. Und dann werde ich eingehen in die Herrlichkeit. Und dann wird es schön sein. Und dann werde ich meine Krone niederlegen vor ihm. So. Welches Gebet soll der Vater jetzt hören? Herr, verlängere mein Leben und gib mir ewige Jugend. Oder das Gebet des Sohnes. Ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. In Ewigkeit. Natürlich, ihr Lieben. Wir beten darum, dass Gott hilft. Wir beten darum, dass geliebte Menschen bei uns bleiben. Aber zugleich dürfen wir anerkennen, dass Jesus den Wunsch hat, seine Kinder bei sich zu haben. Wie kann Gott denn hierin verherrlicht werden, indem wir beten, und das schwingt auch bei der Bitte der Maria und der Martha mit, indem wir bitten, Herr, am Ende soll dein Wille geschehen. Löse du es, wie du es für richtig hältst. Du betest schon lange für Heilung. Du betest schon lange für Heilung deiner Ehe. Du betest schon lange für deine Kinder, die auf Abwegen sind. Du betest schon lange für einen Ehepartner. Ja, schütte dein Herz vor Gott aus, so wie Maria und Martha es taten. Aber möge Gott uns und mich vor allem davor bewahren, dass wir nur in der Erfüllung unserer Wünsche seine Herrlichkeit sehen. Dass Jesus manchmal in unserem Leben nicht da zu sein scheint, geschieht am Ende um unseretwillen, damit wir Geduld und Gottvertrauen lernen und anschließend noch größere Segnungen erfahren sollen. Nochmals Spurgeon. Zitat: Es gibt Krankenlager, die fruchtbarer waren als Kanzeln. Manche Predigt vom Sterbebett aus einem Altenheim hat mehr Power als der Pfarrer am Sonntagmorgen. Das ist jetzt ins Deutsch übersetzt von Spurgeon. Natürlich kann jetzt der Einwand kommen, und das denkt vielleicht der ein oder andere auch, dass Jesus den Lazarus dann am Ende ja doch auferweckt hat. Also war die Krankheit in diesem Sinn zur Verherrlichung Gottes, weil er erstmal starb, aber dann Jesus kam und dann kam die Herrlichkeit Gottes richtig zum Tragen und wurde sichtbar, als nämlich dieser 4 Tage tote Mann dann lebendig wurde. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, eines Tages starb auch Lazarus dann. In diesen vorösterlichen Tagen dürfen wir daran denken, dass die Auferweckung des Lazarus und die sichtbare Herrlichkeit, die auch Christus dadurch hat scheinen lassen, ein Zeichen dafür ist, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Wir begeben uns jetzt wir sind in dieser Passionszeit, in dieser Vorbereitung auf Karfreitag. Aber bei der Reflexion über das, was dort geschah bei Lazarus, dürfen wir daran denken, dass als Jesus dann kam und diesen Lazarus auferweckte, dies ein Zeichen dafür ist, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Das bedeutet, jeder Tod seiner Kinder, jedes Sterben bedeutet zugleich auch die Bestätigung seiner Kraft, wie es bei Lazarus war. Denn wenn wir sterben, dann werden wir in Christus auch mit ihm auferstehen. Und das ist das Zeichen, worum es hier ging, was die Jünger unbedingt brauchten. Sie brauchten ein Zeichen dieser Auferstehungskraft. Sie standen unmittelbar vor der Leidenszeit ihres Meisters. Sie werden bald Zeugen sein, wie er festgenommen wird und wie er verhört wird und wie er geschlagen wird und wie sie ihn verleugnen werden und wie er am Kreuz hängt. Sie werden es bald sehen, bald sehen. Was sie jetzt brauchten, war ein Zeichen der Auferstehungskraft Jesu. Deswegen sagt Jesus in Vers 14, da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt, damit ihr glaubt. Dieses Wunder der Auferstehung des Lazarus war eine Vorbereitung für sie, die kommende Leidenszeit mit Glauben zu erleben, dass der Christus die Kraft hat, den Tod zu besiegen. Und so ist auch die Auferweckung des Lazarus für dich und mich ein Zeichen, ein kleines vorschattiges Zeichen auf den großartigen Sieg Jesu Christi am Kreuz, der dort Tod und Sünde und Teufel besiegt hat und dich in seiner Liebe mit einschließt und versorgen wird, dich tragen wird durch deine Not hindurch, bis du eines Tages bei ihm sein wirst. Auferstanden aus den Toten wirst auch du sein, wenn du ihm vertraust. Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus. Die Frage heute Morgen an dich: Kannst du sagen, dass Jesus dich liebt? Bist du in derselben Kategorie von Mensch, die wissen, Jesus liebt mich? Es kann sein, dass du heute Morgen hier bist und diese Frage nicht eindeutig beantworten kannst. Und zwar nicht, weil du vielleicht so viel Leid erlebst und du jetzt zweifelst, ob er mich liebt. Nein, das haben wir geklärt. Wenn du ihn im Herzen hast, haben wir jetzt verstanden, nein, er liebt mich auch mitten in meinem Leid. Und dann besonders. Aber es kann sein, dass du für dich die Frage nicht klar beantworten kannst, weil du nicht sicher bist, ob er dich liebt. Und zwar deswegen, weil, wenn du ehrlich bist, du sagen musst, ich habe kein Zeichen dafür, dass er mich liebt, weil ich ihn eigentlich auch gar nicht wirklich liebe. Die Frage, die du heute Morgen beantworten solltest und die auch hier so in diesem Raum steht, ist: Hat Jesus dich lieb? Und ich sag dir, wie du das erfahren kannst, ob Jesus dich lieb hat. Jesus hat jeden Menschen allgemein lieb. Er lässt die Sonne aufgehen über jeden Menschen. Er lässt es regnen, damit es wächst. Das ist eine allgemeine Gnade Gottes. Aber die Liebe, von der hier die Rede ist, ist eine besondere, eine rettende, eine freimachende, eine neumachende Liebe. Jesus liebt dich. Du merkst es daran, wenn du sagst, ja, ich möchte diesem Jesus folgen. Ich möchte auch mein Leben ihm geben. Ich möchte Buße tun über meine Sünden. Und ich möchte glauben, dass dieser Jesus am Kreuz von Golgatha, wo er gerade hier auf dem Weg schon kurz davor war, hinzugehen, für meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Ich möchte ihn annehmen in mein Herz. Dann kommt er mit seinem Geist in dich hinein und dann spürst du, dann weißt du, Jesus hat mich lieb. So lieb, dass er sein Leben unschuldigerweise für mich gegeben hat. Deswegen mein Appell an alle diejenigen, die diese Frage noch nicht wirklich beantworten können. Bitte Jesus, in dein Herz zu kommen. Und dann gehörst du zu denen, von denen gesagt werden kann: Siehe, der, den du liebst, ist der Not. Und Jesus kommt und greift ein und trägt durch und hilft heraus und führt dich in die ewige Herrlichkeit. Amen.